Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Mit Emily Tumi.
Und mit Kai Sarabi. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Hi, Chef, na?
Wenigstens hast du mich nicht Professor genannt. Das macht der Freund von einer Freundin immer und ich finde das total irritierend.
Ja, ich wollte natürlich eigentlich mit Hi Chef anfangen, bin dann aber total aufgeregt gewesen und habe dann doch unseren ganz klassischen Anfang gemacht. Denn ich wollte dich eigentlich fragen, ey Chef, hast du deine Station für Lunch eigentlich schon fertig gepreppt? Um mal hier so ein bisschen den Talk aus der Küche aufzugreifen, den ich persönlich tatsächlich erst bei The Bear so richtig gelernt habe. Das ist ja diese Hitserie, die jetzt gerade in die dritte Staffel gegangen ist. Und da klingt es in der Küche, wenn man preppt, unter Umständen so.
Fire everything right fucking now.
Okay, I'll fire everything now. I just was finishing
Step
talking
out.
To Marcus and
Step
I...
out.
Okay, I'm gonna talk to Marcus.
Step, get the fuck off my expo, Chef, now! Get the fuck off! Thank you!
Boah, ich bin froh, dass es nicht so klingt, wenn ich zu Hause irgendwie in der Küche stehe und mein Essen mache und mein Mittagessen oder Abendessen vorbereite. Das war aus der Serie The Bear, die Geschichte erzählt von Chefkoch Carmi, den wir, glaube ich, da beim Rumschreien auch gehört haben gerade. Der versucht, den runtergekommenen Sandwich-Shop seiner Familie aufzumöbeln und der im Verlauf der Serie dann auch zu einem Fine-Dining-Restaurant hochgejazzt wird, könnte ich jetzt einfach mal ganz gemein sagen.
Klingt es dann bei dir eher so? Das ist quasi die meditative Variante von The Bear, die es ja dann in der dritten Staffel eigentlich vor allem gab auch.
Ich muss tatsächlich sagen, dass mein Wissen über The Bear so ein bisschen zurückliegt, weil ich so die erste Staffel so ein bisschen geguckt habe und das meiste, was ich jetzt von dieser Serie mitbekomme, eher so über TikTok mitbekomme und über die sozialen Medien, wo diese Serie natürlich auch total konsumiert wird, wo auch diese Sprache, die du ja am Anfang so schön performt hast, Einzug gehalten hat und wo, was ich auch total spannend finde, diese Art irgendwie eine Küche zu organisieren irgendwie auch total überhand genommen hat. Also die Leute laufen dann auch immer so mit diesem blauen oder grünen Klebeband rum und bekleben ihre Plastikcontainer mit dem Essen, was sie vorbereitet haben. Ich habe neulich einen TikTok gesehen, wo es auch darum ging, so hey, ja, diese Profi-Kochutensilien kannst du dir irgendwie zulegen und habe dann selber auch tatsächlich mal geguckt, so ah ja, kann man das vielleicht selber kaufen und muss nicht irgendwie, keine Ahnung, 50 solcher Plastikcontainer für seine gepreppten Meals bei Amazon bestellen.
Ja, ihr seht schon, wir werden heute ein bisschen uns mit Esskultur auseinandersetzen. The Bear ist da nur ein guter Anlass, weil die Serie natürlich so viel rumgereicht wird und ja auch wirklich Spaß macht und mir auch tatsächlich Lust gemacht hat, ein bisschen mehr zu verstehen, wie Kochen eigentlich in solchen Küchen funktioniert. Und die besten Partys sind ja auch letztlich die, die in der Küche sind und zu dritt ist eine Party natürlich viel schöner. Deswegen holen wir uns noch unseren Gast für heute rein. Das ist Nile. Hallo Nile.
Hallo Chefs.
Sehr gut, touché. Du bist Kollegin hier im Deutschlandradio auch. Du bist freie Autorin und Moderatorin und Essen ist dir auch sehr wichtig, hast du mir im Vorgespräch mal erzählt.
Ja, auf jeden Fall, denn ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Also ich bin sozusagen in einem Restaurant aufgewachsen. Und deswegen liegt mir auch das Kochen sehr am Herzen. Ich habe The Bear auch durchgeschaut und war auch begeistert und natürlich auch total happy, dass ich jetzt hier mit euch über dieses Thema sprechen kann.
Was ich mich gefragt habe, und das ist letztlich jetzt mal so eine offene Frage, ist, was für euch eigentlich The Bear so ein bisschen ausmacht. Warum ist diese Serie so beliebt? Was erzählt ihr uns quasi so über Esskultur, übers Essen, dass wir da alle so hooked sind und die Serie sehen wollen?
Also ich glaube, The Bear funktioniert halt auf zwei Ebenen. Einerseits geht es ja um, wie es organisiert ist in der Küche. Und Kais hat eben auch schon gesagt, die Fans, die sezieren alles, was da zu sehen ist und eignen sich das halt so an. Das ist einfach so ein Einblick, den man sonst in die Gastronomie vielleicht nicht unbedingt hat, zumindest beim Fine Dining. Und ich muss auch sagen, am Anfang, als du diesen Ton gespielt hast und man dieses Klackern von der Bongmaschine gehört hat, dachte ich so, oh mein Gott. Also das war ja noch in der ersten Staffel, als sie diesen Sandwich-Shop haben und das später ja das Restaurant sich entwickelt. Und diese Bongmaschine, dieses Geräusch, das hat sich auch so in meinen Kopf eingehämmert aus meiner Kindheit, immer wenn eine Bestellung kam oder irgendwas abgerechnet werden musste. Und ich glaube, dass vielleicht viele an irgendeinem Punkt in ihrem Leben auch mal gekellnert haben oder so und vielleicht diesen Aspekt der Gastronomie kennen. Und dann geht es, glaube ich, so bei The Bear ja auch um das Zwischenmenschliche und wie Essen auch verbinden kann. Also es gibt ja auch immer diese großen Szenen, wenn das Team zusammen ist oder wenn die Familie zusammen ist, auch wenn das chaotisch ist. Und ich glaube, dass das Thema Essen und Zusammensein und zwischenmenschliches Empfinden, das kennen wir ja irgendwie alle und deswegen hat jeder so einen Bezug dazu.
Ja, das fand ich irgendwie auch relativ spannend, dass dieses, also das Essen mittlerweile, habe ich so das Gefühl, wieder eher so über so als verbindendes Element, so wie so als so ein Schmierstoff für soziale Interaktionen gesehen wird. Und dass The Bear da, glaube ich, auch viel nochmal beigetragen hat dazu, dass es so in der großen Öffentlichkeit so wahrgenommen wird und nicht mehr nur in so, keine Ahnung, Künstlerkreisen, die dann eben sagen so, hey, wir machen jetzt irgendwie als Performance mal ein Dinner, wo wir dann irgendwie Leute einladen, was kochen und mit denen ins Gespräch kommen, was es ja zum Beispiel in Theatern irgendwie ganz viel gibt, dass die dann sagen, wir kochen mit unseren Theaterbesuchern. Also dieses Essen so als Schmierstoff für das Soziale. Ich habe so das Gefühl, dass sich mit The Bear dieser Stellenwert einfach nochmal so geändert hat.
Ja, das finde ich einen schönen Blick da drauf. Also für mich hat The Bear einfach beides so unglaublich gut kombiniert. Einerseits so die Kritik an der Art, wie in Küchen gearbeitet wird, nämlich da wird rumgeschrien, da ist ein unglaublich hoher Druck quasi, der eben unter Umständen auch durch Geschrei weitergegeben wird. Auf der anderen Seite eben eine Hommage auch an all diese Menschen, die unter Umständen eben für echt wenig Geld oder auch sogar, wenn sie als PraktikantInnen arbeiten in irgendwelchen Sterneküchen für gar kein Geld wirklich großartige Arbeit leisten. Und also klar, die Hommage gilt natürlich da eigentlich vor allem auch diesem verbindenden Element. Das finde ich eigentlich einen schönen, sehr, sehr schönen Blick da drauf.
Ich glaube, dieses Verbindende oder was ihr gerade gesagt habt, der soziale Schmierstoff, ich wünschte mir auch manchmal, dass das vielleicht in Deutschland mehr zelebriert wird. Also ich finde halt so gemeinsame große Familienessen, das kenne ich, das ist mir auch total wichtig und ich war vor 2 Monaten in Spanien und da mochte ich es total, dass die Leute bis spät abends einfach zusammengesessen haben an Tischen, an großen Tischen in der Gruppe und dann ging es einfach nur darum, zu snacken, zu essen und sich zu unterhalten. Und ich finde so Soziales, um ein gemeinsames Essen drumherum zu organisieren, ist total die schöne Idee.
Ich finde es immer total interessant, das merkt man, glaube ich, wenn man in Restaurants geht. Alleine dieses, jeder bestellt sein eigenes Gericht versus was jetzt irgendwie auch so ein bisschen so ein Trend ist von, man sitzt zusammen, bestellt sich also kleine Gerichte zusammen, die dann in die Mitte kommen und jeder darf von allem so ein bisschen nehmen. Alleine dieses, du musst dich mit dem Tisch, mit den Leuten, mit denen du essen gehst, absprechen, so, was wollt ihr bestellen, was wollt ihr haben, wer ist Vegetarier, wer ist kein Vegetarier, wer möchte irgendwie eine vegane Option dabei haben. Und allein das ist schon so ein Anlass, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und dafür zu sorgen, dass nicht jeder so ein bisschen so miesepetrig vor sich hin ist und an seinem vielleicht zähen Schnitzel rumkaut. Also dass sich diesen Wandel finde ich total spannend.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich muss da an das, was du sagst, Kai, das erinnert mich jetzt gerade an das, was ich über den Otto-Lengi-Effekt gelesen habe. Ne? Also dass es eben wirklich eher so darum geht, es macht halt dann besonders viel Spaß, wenn wir Essen teilen können und nicht, wenn irgendwie jeder nur seinen eigenen schicken Teller fotografiert und hochlädt. Und an der Stelle ist mir allerdings auch schon so, das ist vielleicht eher so anekdotische Evidenz untergekommen, dass es fast schon wichtiger eigentlich ist, dass es gut aussieht und gut fotografierbar ist, Instagrammable ist und gar nicht unbedingt gut schmecken muss. Und das finde ich ist was, wo ich gedacht habe, so, wenn ich mir die TikToks angucke, da sieht es dann gar nicht mehr unbedingt gut aus. Also wie als hätte sich da auch so ein bisschen die Ästhetik verändert, wie Essen dargestellt wird. Ne?
Ich glaube, es kommt auch darauf an, welche TikToks du guckst, oder?
Okay, also alle Food Talks, die ich gesehen habe in der Vorbereitung, ich bin überhaupt nicht so viel bei TikTok unterwegs, aber die ich gesehen habe, da habe ich so gedacht, vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, Kai, du bist ja ein bisschen mehr vielleicht auch bei TikTok unterwegs. Vielleicht hast du da eine andere Wahrnehmung, dass es halt da, ich sag mal, ein bisschen rougher ist von der Darstellung.
Ja, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, in welcher TikTok-Koch-Bubble man unterwegs ist. Also es gibt auch diese Leute, die dann wirklich so, weiß ich nicht, so eine Aluwanne nehmen und da irgendwie 15 verschiedene Fertiggerichte reinkippen und miteinander kombinieren und das dann in den Ofen schieben. Also das würde ich sagen, ja, ist auf jeden Fall rough und jetzt auch nicht die Haute Cuisine. Und dann gibt es natürlich aber auch die Hochglanzköchinnen, die dann irgendwie sagen so, hey, ich arbeite als Personal Chef für jemanden und das ist das, was ich mir selber gemacht habe. Und es ist dann irgendwie so ein super aufwendiger Bohneneintopf, wo ich mir denke, so, na, wenn du nach einem 8-Stunden-Arbeitstag noch Zeit dafür hast, good for you. Ich mache mir eine Tiefkühlpizza.
Toll. Ich glaube, ich würde auch gerne noch eine Anekdote erzählen zum Thema zusammen essen, ganz kurz, und dann auf auch gerne auf TikTok eingehen. Ich muss es einfach erzählen, weil letztes Jahr war ich in Vietnam und mit meiner Cousine essen und die hat so große Augen gemacht, als ich erzählt habe, dass Deutsche meistens eigene Teller haben. In Vietnam ist ja so und halt in vielen ostasiatischen Küchen, dass man halt alle Gerichte auf den Teller stellt und alle essen zusammen und picken sich das so raus und man hat nur so eine eigene Reisschüssel oder eine eigene Schüssel eben. Und ich meinte einfach zu ihr, boah, ich genieße das gerade so sehr. Und sie, hä, wie ist es denn in Deutschland? Da meinte ich, naja, da hat man schon meistens eher einen eigenen Teller, auch in den vietnamesischen Restaurants. Das Teilen ist da nicht so. Und hat sie so große Augen gemacht und den Kopf geschüttelt. Also sie war wirklich so, hä? So wie esst ihr gar nicht zusammen sozusagen, sondern jeder für sich auf seinem Teller. Und ich fand das einfach so lustig, weil sie sich das einfach gar nicht vorstellen konnte. Und ja, mit zu TikTok. Das ist mir auch aufgefallen, so dieses Foodporn-Ding, was man vielleicht von Instagram kennt, wo alles so super hübsch ist, dass das halt auf TikTok manchmal rougher ist. Also ja, klar, es gibt halt verschiedene Bubbles da so, aber so der Style von vielen TikTok-Videos ist ja manchmal auch nicht mehr so hochglanz, wie wir das vielleicht auf Instagram kennen. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen die Entwicklung ist in, klar wollen wir sehr schöne Sachen, aber beim Essen geht es ja schon darum, dass es gut schmeckt. Also wenn es gut aussieht, wichtig. Aber mir ist lieber, dass das Essen so lala aussieht und dann aber gut schmeckt, oder?
Ich habe auch so das Gefühl, dass auf TikTok mittlerweile fast so wichtig ist, dass der Koch, die Köchin, die CreatorInnen dann nochmal in das, was sie gemacht haben, so reinbeißen und so wirklich genussvoll diesen Biss ins Essen zelebrieren. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Alfred Biolek erinnern könnt, diesen Fernsehkoch, der in seiner Kochshow Alfredissimo dann auch immer so berühmt dafür war, wenn er gekostet hat, immer so sehr übertrieben so zu machen und halt zu zeigen, so ja, das, was sie jetzt gekocht haben, was er mit seinem prominenten Gast zusammen gekocht hat, dass das wirklich richtig, richtig lecker ist. Und ich glaube, das ist sowas, was sich auch jetzt auf TikTok irgendwie übertragen hat, um diese Rezepte, die man gezeigt bekommt, vielleicht attraktiver zu machen, zu zeigen, die sehen nicht nur gut aus, die schmecken auch.
Das heißt, es ist schon so, dass es da irgendwie eine Art von Entwicklung auch gibt, die es vielleicht schon mal gab, jetzt im Fernsehen. Ne? Also die Kochshows, die ich so wahrgenommen habe, die drehen sich eigentlich vor allem immer um den Wettbewerb und darum, wer kann irgendwie besser kochen. Und Biolek ist da so eine alte Erinnerung daran, dass es irgendwie eher so ums Plaudern ging und darum, dass es ja irgendwie schön ist in der Küche und man da irgendwie gerne so ein bisschen abhängt und lecker eben essen möchte.
Ich habe eine Frage an Nie, weil mich das total interessiert. Wie gehst du eigentlich mit Essen und so Social Media um? Fotografierst du dein Essen? Filmst du das? Wie ist dein Verhältnis dazu?
Ja, also ich gehe ziemlich viel essen und koche gleichzeitig aber auch viel und dann mache ich immer Fotos, um das irgendwie festzuhalten und auch für mich zu dokumentieren. Und meine Freunde wissen dann auch schon immer so, einmal kurz innehalten, damit ich so die Teller zusammenschieben kann, Foto, und dann können wir essen. Und wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, also mein kleiner Bruder und mein Vater, wir machen das auch alle. Das finde ich so witzig, aber ich gehe nicht essen, um das schön fotografieren zu können. Ich glaube, also beides letztlich. Mir ist aber einfach aufgefallen, in Hamburg, da ist, wo ich jetzt hingezogen bin, da lieben die Leute es, dass alles sehr fancy ist. Also die Restaurants, die sind hübsch und das Essen ist hübsch angerichtet, vielleicht auch, um das gut fotografieren zu können. Aber mich überzeugt das manchmal nicht so, weil es ist so schön, aber es schmeckt gar nicht so gut. Und da habe ich dann manchmal auch so gedacht, ja, bin ich vielleicht selbst wie so ein Food-Foto-Opfer? Aber ich fotografiere das schon immer, gerade wenn ich es mir mal gönne, auch Fine Dine zu gehen. Da mache ich auch fast von jedem Gang ein Foto, weil das ja was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich dachte dann, Mann, Leute haben das alles mal genossen, ohne das zu fotografieren. Aber dadurch, dass das was Besonderes oder was sehr Gutes ist, möchte ich das halt irgendwie festhalten. Wie ist das bei euch?
Ich bin tatsächlich auch jemand, der irgendwie gerne Essen fotografiert, aber vor allem das, was ich selber gekocht habe, einfach um so ein bisschen zu flexen, dass ich das auch irgendwie gut anrichten kann und mich auch zu ermahnen, das Essen auch gut anzurichten. Also das finde ich irgendwie auch, ist nochmal so eine ganz eigene Fähigkeit irgendwie. Und aber so, was du erzählt hast, so Fine Dining, also wenn ich mir das mal gönne, dann versuche ich da wirklich irgendwie einfach das Handy in der Tasche zu lassen und eben kein Foto davon, von dem Essen zu machen, sondern wirklich so in dem Moment zu sein, an dem Ort zu sein, und das Essen zu genießen.
Ja, was ich in der Vorbereitung spannend fand, über Fine Dining noch mal mehr zu lesen ist, und das ist auch das, was ich jetzt bei The Bear dann interessant fand, ne? Also so die Schwierigkeit, die es eigentlich gibt, das zusammenzubringen. Also wie kann man das machen, dass das Essen gut schmeckt und gut aussieht dann natürlich auch, und trotzdem irgendwie so nachhaltig ist, dass ja weder der Mensch noch die Umwelt darunter leidet. Und das fand ich bei The Bear eben spannend, dass sie genau dieses Spannungsfeld eigentlich ausloten. Und wenn man dann guckt, ja, wie sieht das denn aus mit dem, was sie da vielleicht zitieren, weil die zitieren ja große Restaurants und bekannte Restaurants, wie beispielsweise das Noma, dieses weltberühmte Restaurant, was ja jetzt dann eben zum Ende des Jahres auch schließt, mit der Ansage auch, man kann das gar nicht bezahlen. Du kannst eigentlich nicht beides machen. Du kannst nicht eine Fine Dining anbieten und es sieht toll aus und es schmeckt gut und es ist nachhaltig produziert und gleichzeitig sind die Produktionsbedingungen in der Küche, einfach mal nur in der Küche, aber natürlich dann wahrscheinlich auch in der kompletten Herstellungskette so, dass da niemand drunter leidet. Und das fand ich total spannend, da festgehalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum die Serie so Spaß macht, weil man das Gefühl hat, da wird schon was abgebildet von dem, was auch in der Realität tatsächlich schwierig ist und vielleicht auch erstmal nicht so lösbar. Ne? Spoiler-Alarm an der Stelle. Also bei The Bear wird es jetzt auch nicht aufgelöst.
Naja, ja. Noch nicht, oder? Es braucht ja noch ein paar Staffeln wahrscheinlich.
Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, bei Staffel 3 ist das Problem immer noch da. Und da ist es eher so, dass eben die Exit-Strategie quasi ist, das Restaurant aufzugeben, so wie es das Noma jetzt ja eben auch macht. Ne?
Ja, ich glaube, bei Fine Dining gibt es im Allgemeinen viele Probleme. Es wird ja immer wieder auch über die straffen Hierarchien gesprochen, dass die Leute in der Küche ein absolutes Burnout haben. Oder ihr habt es auch schon angesprochen, dass man sich dafür anschreit. Habt ihr den Film The Menu geschaut?
Mhm.
Genau. Und also das ist zwar auch eine Art von Fine Dining Film, was ja auch ein Horrorfilm, wo da die ganzen Probleme angesprochen werden, über straffe Hierarchien bis hin zu Kritikern, also die einfach nur ins Restaurant kommen und gar nicht mehr das Essen genießen, sondern einfach nur das, was die Leute da mit viel Seele kochen, um das irgendwie niederzumachen oder da die Fehler zu finden. Das fand ich so interessant, diesen Film zu schauen, weil es, glaube ich, auch nochmal gezeigt hat, ja, eigentlich geht es darum, Essen zu genießen, aber es gibt so dieses ganze Pompöse drumherum und vielleicht kommen wir so von den Lebensmitteln auf unserem Tisch ein bisschen weg, leider.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die den Film nicht gesehen haben. In The Menu geht es um eigentlich Anya Taylor-Joy, die eine Escort-Person spielt, die von einem Food-Blogger eingeladen wird in ein super exklusives Restaurant, das von Ralph Fiennes geführt wird, einem wirklich despotischen Diktator von Koch. Und dann entfaltet sich eben das, was du schon schön beschrieben hast, so dieses ja fast schon so karikaturenhafte, satirische Panorama der Fine-Dining-Welt. Und natürlich ist dieses Menü, das an dem Abend kredenzt wird, ein tödliches Menü.
Spoiler-Alarm. Ja, also ich musste auch an The Menu natürlich denken in der Vorbereitung, weil das da ist es quasi so in die Satire überzogen, ne? Was Fine-Dining eben sein kann auch.
Ja, ich fand es auch so interessant. Ich habe den Film geschaut, als ich bei meiner amerikanischen Familie war. Und wir wohnen da in Washington State bei Seattle. Und dort ganz in der Nähe ist Lummi Island. Und da war so ein ganz exklusives Restaurant, wo du halt erst überhaupt mit dem Schiff hinfahren musst über die Insel. Und das war halt inspiriert, oder The Menu Restaurant war teilweise auch von dem Lummi Island Restaurant inspiriert. Ich dachte dann so, das ist so nah, könnten wir vielleicht mal hin. Und dann, ah nee, das ist ja geschlossen. Genau wie du gerade gesagt hast, Emmy auch, also wie das Noma schließen wird. Lummi Island Restaurant ist auch geschlossen, weil es halt auch einfach viele Probleme dort gab. Und weil es auch schwierig war, das zu bewirtschaften, aber auch einfach Schwierigkeiten personell. Also es war wohl ein toxisches Klima in der Küche dort.
Mhm. Ja, vielleicht ist die Zukunft auch tatsächlich, dass dann eher immer nur für kurze Zeit so Restaurants überleben können und so Pop-up-mäßig dann durch die Gegend ziehen.
Ja, da vielleicht muss man sich auch so ein bisschen von diesem Fine-Dining-Kult sozusagen verabschieden und was man dort vielleicht lernen kann, also so ein bestimmtes Handwerk vielleicht eher in so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal so Mid-Dining überführen, was es ja, glaube ich, auch schon relativ viel gibt. Also, dass man zum Beispiel irgendwie einen Pizzaladen hat, der dann irgendwie darauf achtet, dass der Teig irgendwie nach bestimmten handwerklichen Vorgaben gemacht ist und nicht einfach nur, keine Ahnung, Hefe und Mehl und Wasser zusammengerührt ist. Und die Zutaten halt nicht aus der Metro kommen, aus dem Großmarkt, sondern vielleicht wirklich dann aus dem Umland. Also das gibt's ja auch schon ganz viel.
Bei Restaurants oder eben auch bei sowas wie einem Bäcker, ne? Also ja. Ich bin auch immer wieder fasziniert, wie wenn man dann auf die Nische guckt, wie dann kleine Brauereien entstehen oder auch Bäcker, die dann eben vielleicht nicht global bekannt sind, aber dafür dann in ihrem Viertel mit hervorragenden Sachen bekannt genug sind, um zu überleben und tatsächlich auch da nachhaltig arbeiten. Also im Sinne von, dass sie bei mir beispielsweise gibt so einen Bäcker um die Ecke, der hat eben nicht jeden Tag auf und dann musst du halt ein bisschen mehr darauf gucken, wann du dein Brot kaufst, weil die eben auch darauf gucken, dass sie nicht schreckliche Arbeitszeiten haben, sondern eben eine passendere Arbeitszeiten und dass eben auch Brot, ja, wissen wir auch mittlerweile, so ein bisschen mehr Zeit quasi auch braucht im besten Fall. Ja. Und dann, genau, läuft es halt einfach, muss man sich quasi so ein bisschen mehr dem anpassen als Verbraucherin.
Aber gehören schreckliche Arbeitszeiten nicht zum Bäckerberuf dazu?
Bei denen habe ich gehört nicht. Deswegen bin ich da auch ziemlich begeistert von. Aber ich habe auch wesentlich weniger Brot, weil ich ständig viel zu spät komme, um da, oder weil ich immer an den Tagen, besser gesagt, denke, so jetzt brauche ich Brot vom Brot, wenn die halt leider geschlossen haben.
Aber würdet ihr auch sagen, dass vielleicht so eine Show wie The Bear so erfolgreich ist bei Fine Dining, eigentlich nicht so viel mit dem Leben der meisten von uns zu tun hat? Also es ist ja dann immer noch was Besonderes und ich finde es auch okay, mal was Tolles, Besonderes sich zu gönnen, aber sonst auch diese ganz bodenständigen Dinge letztlich zu essen oder lieber in einem schrabbeligen Imbiss, wo es dann trotzdem vielleicht lecker schmeckt. Oder also was meint ihr, ist das, was halt andere auch so toll finden an diesem, ja, Schickimicki, sage ich mal, Ding, was halt in der dritten Staffel von The Bear ja viel gezeigt wird?
Das ist eine gute Frage.
Also, ja.
Da habe ich auch tatsächlich schon viel drüber nachgedacht. Also es ist schon so, dass ich aus meiner Erfahrung ja weiß, der auch schon irgendwie in 1-2 Fine Dining Restaurants war, dass es irgendwie dann doch nochmal geschmacklich was anderes ist. Also es ist schon, man merkt schon irgendwie so das Handwerk. Ich glaube aber viel geht es natürlich auch einfach ums Flexen. Also Instagram-Fotos machen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Date auszuführen, das man beeindrucken möchte, solche Sachen.
Und ich finde die Faszination bei Fine Dining und vor allem eben dann auch bei der Serie ist eigentlich mal hinter die Kulissen zu gucken und so das Gefühl zu bekommen, okay, wie geht das da eigentlich? Wie funktioniert das? Und das ist ja schon total beeindruckend, ne? Innerhalb von so kurzer Zeit, was da dann auf die Beine gestellt wird, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Also ich meine, das ist ja beim Essen sowieso auch, finde ich, sehr faszinierend, ne? Wie lange man unter Umständen an etwas sitzt und dann hast du den Teller und in 5 Minuten ist alles weggegessen. Das ist ja schon irgendwie auch eine krasse Art von, so ein krasses Verhältnis zwischen wie viel Zeit drinsteckt und wie viel Zeit man dann damit verbringt. Und für mich geht es in der Serie dann eben, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, um das Zwischenmenschliche einerseits, aber eben vor allem auch um das, wie läuft das eigentlich in so einer Küche? Und das haben sie halt einfach unglaublich gut inszeniert. Und das ist auch, finde ich, so ein Spannungsfeld bei Fine Dining zwischen so, du hast so diese ruhige Atmosphäre vorne, ne, wo man irgendwie sitzt und alles ist total gemütlich und vielleicht auch so ein bisschen runtergefahren und dann eben, ja, wie geht das in der Küche ab? Ne? Das gibt es natürlich auch in Restaurants, dass du das gar nicht siehst oder aber vielleicht, weiß ich nicht, ob das auch ein Trend ist, aber dass Küchen eben so offen sind und man auch reingucken kann. Ne? Das finde ich persönlich auch immer total schön, wenn man in Läden reingeht und dann auch sehen kann, wie die Leute was vorbereiten.
Und man dann auch nach Essen riechend aus dem Laden rauskommt.
Ja, die Variante gibt es natürlich auch. Ja.
Ich wollte euch noch was erzählen, was ich so witzig fand in Sachen Food und Medien. Und zwar habe ich mir von Insider angeschaut, Michelin's Starchef Rates 11 Fine Dining Scenes in Movie and TV. Paul Liebrandt heißt der. Mhm. Und ratet mal bitte, welches Medium 10 von 10 gut und realistisch, also nicht unrealistisch, aber gut bekommen hat. Die absolute Höchstwertung. Vielleicht werdet ihr nicht drauf kommen, ich fand es so witzig.
Welche Szene oder?
Oder welcher Film oder welche Serie von ihm eine 10 von 10 Bewertung bekommen hat in Sachen, das ist das beste Ding, beste Serie, bester Film über Kochen und Cuisine und Gastro.
Na, es wird ja nicht The Bear sein wahrscheinlich.
Und auch nicht The Menu, schätze ich.
Vermutlich nicht. Alles Esser auch nicht. Eine Doku-Serie, die gerade bei Apple TV läuft und eigentlich auch ganz spannend ist. Jetzt. Keine Ahnung, ich glaube, du musst es sagen.
Es ist Ratatouille von Disney.
No way.
Oh mein Gott, ich liebe Ratatouille.
Wirklich?
Ja.
Ich habe es leider nicht gesehen. Also warum ist es so realistisch?
Also ich glaube nicht in Sachen unbedingt realistisch, aber in Sachen wie Schönheit, Essen und die Hingabe zu Essen abgebildet wurde, hat er erzählt. Und er meinte, Ratatouille ist das Harry Potter der Köche in dieser Bewertung. Es geht ja um ja dieses schicke Restaurant in Paris und einer, der gar nicht kochen kann und der kriegt dann die Hilfe von so einer Ratte. Also das wird nicht realistisch sein, hat auch gemeint. Aber dieser Film soll die Hingabe und die Leidenschaft zu essen, die Auswahl der Zutaten und die Leute, die es dafür eigentlich braucht, um ein schönes Esserlebnis zu machen, das soll einfach so toll dargestellt gewesen sein, dass er dem wirklich eine 10 von 10 gegeben hat. Und bei allen anderen Sachen war er schon kritischer, aber ich glaube, Ratatouille ist voll sein Ding gewesen, dass da so richtig sein Herz aufgegangen ist. Ich dachte, das muss ich heute erzählen.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ratatouille ist wirklich einfach ein sehr, sehr cooler, schöner
wholesome
Film. Und wirklich auch wholesome.
Also da vielleicht mal noch reinschauen, wenn man einen gemütlichen Filmabend haben möchte. Ratatouille hat das ja auch inspiriert, dass es so Restaurants gibt, die, wenn man einen Film schaut, gleichzeitig das serviert, was man dann sieht. Also hat schon einen Impact.
Emily Toomey hat eine Hausaufgabe bekommen.
Mhm. Ratatouille, sehr gerne, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage, die mich mal total interessiert, weil ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema? Warum ist so Essen, Esskultur so in unser Bewusstsein gerückt? Warum setzen wir uns so viel damit auseinander? Warum hat so eine Show wie The Bear, die sich mit was beschäftigt, was eigentlich irgendwie so Jahrzehnte bis Jahrhunderte lang irgendwie im Hintergrund lief, warum hat die so einen Riesenerfolg? Warum überlegen Leute auf einmal so, hey, was für Kochgeschirr habe ich zu Hause? Was für geiles Essen möchte ich irgendwie zu Hause machen? Also was glaubt ihr, warum hat Essen und Esskultur auf einmal wieder so einen Stellenwert bekommen, dass da so offensiv drüber nachgedacht wird, jenseits von so ein paar Kochnerds?
Ich glaube, dass Essen absolut Identität bedeutet. Also ich denke ja ständig darüber nach, wie sich halt die vietnamesische Gastronomie in Deutschland entwickelt hat und wie Migration und Esskultur zusammengehören, weil man sich halt einerseits darüber definiert, was man isst. Also man kennt das ja vielleicht auch so, diese Clean-Food-Trends oder mir ist es ganz wichtig, nur Bio zu kaufen Trends oder wie auch immer, halt all das. Ich glaube, es ist nicht nur das Essen, was auf unserem Tisch steht, dass uns das wichtig ist, sondern auch was in uns reinkommt sozusagen. Mhm. Und man darüber halt sich identifiziert oder auch von anderen abgrenzt, so von wegen so und sowas esse ich aber nicht, so und sowas kommt mir nicht auf den Tisch. Und ich glaube, dass wir halt teilweise auch immer selber herausfinden, wer wir eigentlich sind über das, was wir essen. Ich sehe das auch ganz oft bei anderen Wirtdeutschen beispielsweise, die vielleicht weniger Zugang zu ihrer vietnamesischen Kultur haben und dann sagen, übers Essen habe ich dann aber den Zugang wieder gefunden. Oder letztes Jahr habe ich Interviews geführt und so ein Stück gemacht über Auslandsadoptierte, die halt aus dem Ausland nach Deutschland adoptiert worden sind und mit ihrem Herkunftsland gar nicht mehr viel zu tun haben und auf der eigenen Spurensuche sind. Und die machen das auch über Essen. Und da meinte sogar die eine Interviewpartnerin, dass Geschmäcker ihr wie aus dem Bauch der Mutter noch bekannt sind, auch wenn sie das lange nicht gegessen hat und sie denkt, dass da so eine Verankerung herrscht. Also ich glaube, dass wir immer wieder versuchen, auch Sinn über uns selbst herzustellen, indem wir drüber nachdenken, was wir eigentlich uns auf den Tisch stellen.
Ja, und dann ist es, glaube ich, auch einfach unglaublich, also es interessiert halt einfach jeden, weil du musst es ja auch jeden Tag machen. Das heißt also, jeder kann was damit anfangen. Und dann gibt es eben dieses Identitätsstiftende, was du ansprichst. Da gibt es ja auch so, also nicht umsonst sagt man ja, Essen ist auch irgendwie wie so eine Religion. Ne? Also da gibt es auch unglaublich viele und unglaublich intensive Streits drüber, was man jetzt essen darf und was nicht. Klar, muss man jetzt irgendwie vegan essen oder ist Fleisch noch in Ordnung? Werden wir in Zukunft Insekten essen oder so in diese Richtung gehend. Daran musste ich denken und dann hat es auch natürlich was mit Status zu tun. Ne? Also was kannst du dir überhaupt leisten? Und ja, ich meine, schick essen zu gehen, ist natürlich was, wenn du das dann auch noch entsprechend nach außen tragen kannst, womit du irgendwie auch rumprahlen kannst. Ich persönlich muss sagen, ich finde es einfach unglaublich schön anzuschauen, selbst wenn ich wenn ich es nicht esse. Also ich weiß nicht, wie viele Reels ich irgendwie gespeichert habe von irgendwelchen Gerichten, die ich mir aber wahrscheinlich nie kochen werde. Aber es ist halt einfach ein unglaublicher Genuss, auch sinnlich, sich das anzuschauen. Das sind so Ideen, die ich dazu habe. Was denkst du denn?
Ja, ich hatte die Hypothese oder habe überlegt, dass es vielleicht auch so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun hat. Also weil dieser Food-Trend, Ess-Trend, hat ja vor allem in der Pandemie irgendwie angefangen, als wir alle zu Hause saßen und wieder für uns selber kochen mussten, weil kein Restaurant offen hatte. Und ich glaube, dass selber kochen vor allem auch so der einfachste Weg ist, so ein bisschen so eine Erfahrung von Kontrolle irgendwie auch zu haben. Also am Ende hängt es ja von sehr wenigen Faktoren ab, ob mir ein Gericht gelingt. Und irgendwie der größte Faktor ist immer so, was mache ich denn? Also schneide ich irgendwie die Gurke dick genug oder die Kartoffel dick genug? Habe ich irgendwie die ganzen Zutaten im richtigen Verhältnis durchmischt? Und ich glaube, in der Küche kann man als Person, die kocht, irgendwie am schnellsten und einfachsten irgendwie so das Gefühl erlangen, dass man so Kontrolle darüber hat, was am Ende bei rauskommt. Während es bei ganz vielen anderen Sachen im Leben irgendwie mittlerweile überhaupt nicht mehr so ist, weil wir in so viele kleinteilige Zusammenhänge eingebettet sind und schon, glaube ich, viele Menschen so das Gefühl haben, nicht mehr so richtig Herr über ihr Leben zu sein. Also alleine irgendwie die Tatsache, dass nicht mehr diktiert, wenig auf TikTok irgendwie folge, was ich irgendwie im Feed zu sehen bekomme, sondern ein nebulöser Algorithmus. Alleine das ist ja schon so ein Kontrollverlust. Und ich glaube, der findet sich an sehr vielen kleinen oder an sehr vielen Stellen auf die eine oder andere Art im Leben wieder, außer in der Küche, wo ich halt wirklich weiß so, ah ja, ich mache jetzt diese Kartoffel, die ich gekauft habe und schneide die in Scheiben und brate sie an und dann habe ich eine Bratkartoffel. und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, dann verbrennt die auch nicht und schmeckt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Corona-Effekt ein ziemlich großer ist, wenn es ums Essen geht. Ne? Also auch einfach gezwungen zu sein zu essen, gezwungen zu sein zu kochen und gezwungen zu sein zu essen natürlich auch. Und ja, ich meine, in der Zeit sind ja auch die Food Talks, glaube ich, nochmal so richtig explodiert. Ne? Also zumindest von dem, was ich so gelesen habe, ist das eigentlich die Zeit gewesen, in der die meisten da angefangen haben, ihre Millionen auch zu machen.
Ja, vielleicht auch die eine oder andere Küche explodiert.
Ja, voll. Als ihr gerade so gesprochen habt, fiel mir noch eine These ein und ich frage mich, was ihr dazu sagt, in Sachen, wir müssen ja sowieso essen und man muss sich ja auch gut also ernähren oder seinen Körper letztlich was Gutes tun. Meint ihr vielleicht, dass Essen auch so wichtig geworden ist oder dass man so viel drüber nachdenkt, weil das halt ein Muss im Alltag ist, aber gleichzeitig auch so eine Möglichkeit, sich was, also den Alltag zu verschönern, weil ja, also wenn man nicht isst, ist das natürlich super schlecht, aber gleichzeitig kann man dann aus dem alltäglichen Mittagessen oder wie auch immer was ganz Besonderes machen. Also
ja, Essen ist Selfcare.
Ja, voll, definitiv, wo wir wieder bei Wholesome wären, ne?
Ja. So, letzte Frage, was gibt's bei euch heute zum Mittag?
Gute Frage. Hier gibt es ja leider nur Maschinenessen. Das heißt, also ich werde wahrscheinlich gleich mal runtergehen und auf ein paar Knöpfe drücken und hoffen, dass da was rauskommt, was man essen kann hier bei Deutschlandfunk Kultur. In der Kantine gibt es nämlich im Moment ja nur Maschinen, die uns mit Essen beliefern.
Ach, habt ihr da gerade Bauarbeiten in der Kantine? Okay. Ich hoffe, dass da was Leckeres in der Maschine drin steckt.
Und bei dir?
Ich habe gestern so Reste aufgebraucht und zwar habe ich mir so eine Art Reisbowl gemacht und, ach, das klingt jetzt auch so dumm flexig, aber mit meinem selbstgekochten, da bin ich schon noch immer happy, wenn das gut geworden ist. Also ich habe so Reis, Avocado und dann noch so eine Packung Mühlenhack und dachte, okay, dann mische ich das zusammen. Dann habe ich noch Koriander und Erdnüsse dabei und das Besondere, glaube ich, was ich so am liebsten mag an dem Gericht, sind meine Shiitake-Pilze, die ich so mariniert und eingekocht habe. Und das habe ich nur, weil mir einen Tag vorher mein Papa eine ganze Tüte Shiitake gebracht hat und meinte, guck mal, kannst ja heute Abend noch braten. Und ich meinte so, nee, das mache ich heute nicht so random mit einer ganzen Tüte Pilze, aber die musste halt weg, sonst wird das schlecht. Dann dachte ich so, wenn ich die jetzt mariniere, was kann ich dann dazu machen? Und manchmal bauen sich meine Rezepte so auf. Nur weil ich eine Sache habe, denke ich so, alles andere baue ich drumherum. Und so ist es geworden.
Ja. Und auch wieder so Essen als Connection. Also die Pilze irgendwie als Connection zu deinem Vater. Ich finde das voll schön. Und es klingt auch richtig, richtig lecker.
Dankeschön. Also ich finde es auch lecker und genau, also das verbindet halt auf jeden Fall, selbst wenn ich manchmal denke, vielleicht haben Papa und ich uns gerade nicht so viel zu sagen, obwohl wir doch immer viel quatschen, übers Essen geht halt immer. Er lästert doch gerne über Essen ab manchmal oder bewertet das oder sagt, probier mal das, ich habe mir neulich das ausgedacht. Es ist also ja, wie wir am Anfang gesagt haben, Essen bringt zusammen und verbindet.
Kais, uns verbindet jetzt gleich diese Maschine, auf die wir drücken müssen. Schade. Aber ja, vielen, vielen Dank dir, Nelly, dass du mit uns gesprochen hast über die Esskultur und wie sie sich vielleicht ein bisschen verändert hat über die letzten Jahre.
Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung und irgendwann mal zusammen beim Essen.
Ja, voll gerne. Ja. Guten Appetit.
Danke euch auch.
Ja, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank dir, Kais.
Vielen Dank dir, Emily. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Rezeptvorschläge habt, dann schickt die gerne an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de oder abonniert einfach unseren Podcast bei Apple, Spotify. In der Deutschlandfunk-App geht es mittlerweile auch.
Genau.
Und hört nächste Woche wieder rein.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.